Sollen wir starten?
Ja, wir können gerne starten. Du, 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 du.
Hello. Hello.
Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem Podcast von zwei besten Freundinnen in zwei verschiedenen Städten. Heute für euch wieder am Mikrofon. Ich bin Maxi aus Berlin und ich begrüße dich, Alice, in Hamburg. Hallo.
Hello, hello.
Hallo.
Hi, Maxi.
Schön, dich wieder zu hören. Diesmal wieder nur zu zweit vorm Mikrofon nach unserer letzten Live-Folge. Das war aber sehr schön in Hamburg, ne?
Das war super schön. Das war, ja, ich bin immer noch ganz begeistert.
Ja.
Das war wirklich eine schöne Erfahrung, dieses, wir waren bei WeConstruct. Alle Hörerinnen und Hörer, die unsere letzte Folge gehört haben, konnten quasi sich ein bisschen reinfühlen. Aber ja, wir hatten da ein ganz fantastisches Publikum, was unserer Live-Folge gelauscht hat.
Genau, und das war ja jetzt unser zweiter Live-Podcast und es hat mir total Spaß gemacht. Ich fand es wieder richtig, richtig schön und auch das Thema fand ich ganz besonders irgendwie cool und es hat einfach Bock gemacht, über diese 6 Phasen zu unserem eigenen Feminismus, Equality-Gedanken, die so aufzudröseln vor Publikum und das irgendwie auch mit ein bisschen Humor zu machen. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool und ich hoffe, ja, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Fand ich echt super.
Glaube ich nicht. Ich meine, ich denke auch jetzt voll oft an diese Phasen. Ne? Heute habe ich auch, heute Morgen bin ich auch aufgewacht und dachte so, ich habe eine Kälte. In der Kälte was.
Ja.
Also solche Sachen, das ist schon witzig, weil wenn man sich, also ich meine, wir haben es ja auch selber ausgedacht, aber ich merke dann auch, dass es irgendwie stichhaltig ist, weil ich immer wieder dran denken muss.
Ja, absolut. Das habe ich auch witzigerweise. Und ich habe dann auch so an einzelnen Tagen, wo ich mich dann über irgendwas aufrege und dann denke so, ah ja, jetzt bin ich wieder so weit, wo ich das am liebsten euch allen um die Ohren hauen möchte. Und oder in Gesprächen oder so, ne? Das, das kenne ich auf jeden Fall auch. Und wir haben ja auch super cooles Feedback bekommen für diese Folge und hoffen, ihr könnt euch auch irgendwie in den Folgen wiederfinden. Und Feedback, apropos Feedback, wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, dass wir in Folge 30 eine Feedback-Folge machen. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir die einfach ans Jahresende schieben. Das heißt, wenn ihr uns noch was schreiben wollt, was wir unbedingt noch lesen müssen, wenn ihr uns noch eine Frage stellen wollt, auf die wir unbedingt eingehen sollen, dann ist jetzt eine super gute Chance, weil wir höchstwahrscheinlich, wenn uns nicht wieder was dazwischen kommt, im Dezember eine Feedback-Folge zum Jahresende machen werden, wie auch schon letztes Jahr.
Feedback und Recap und so.
Genau.
Und ja, ich habe zum Beispiel auch, ich wurde jetzt auch das erste Mal angesprochen tatsächlich von einer Hörerin. Also das ist mir zum ersten Mal passiert. Ich glaube, einige Folgen zurück hast du davon gesprochen, wie du einmal angesprochen worden bist. Und ich war auf einem Event, da hat das Missy Magazine 10-Jähriges gefeiert. Und da war eine, die meinte, hey, du bist doch die Podcasterin. Und die meinte zum Beispiel, sie hat immer überlegt, uns zu schreiben und ist nicht dazu gekommen, was natürlich total verständlich ist. Aber wenn man eine Person trifft, der es so geht, dann habe ich das Gefühl, gibt es viele Leute. Deshalb möchte ich deinen Aufruf einfach nur nochmal unterstützen. Also wenn ihr euch die Zeit nehmen könnt, wir freuen uns auf jeden Fall über Mails und genau, tragen die dann natürlich wahrscheinlich selektiert, aber tragen die dann.
Genau, und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt uns schon geschrieben und es ist irgendwie untergegangen, also es gibt einige Nachrichten, auf die reagieren wir ein wenig später oder wir stellen sie zurück, weil da eben Fragen drin gestellt werden, die halten wir dann genau für solche Fälle wie jetzt diese Feedback-Folge am Ende des Jahres, halten wir die noch zurück. Deswegen, ja, wenn ihr da das Gefühl habt, ihr habt schon eine geschickt und es ist noch keine Antwort gekommen, vielleicht einfach nochmal nachhaken oder im Zweifelsfall wird es noch passieren, weil dann habe ich da ein kleines Sternchen dran gemacht, damit wir die zum Jahresende nochmal in die Hand nehmen sozusagen. Apropos Jahresende, wir sind ja auch noch mal live zu sehen, treffen live noch mal ein ganz paar spannende Leute, Alice, und zwar kommst du nach Berlin, ne? Zum Schwutz. Ja. Jetzt im November, am 16. glaube ich, ne? Das ist ein Freitag. Mhm. Und da sind wir beide als Feuer und Brot bei einem Panel dabei. Zusammen mit Amina Youssef, Aktivistin und Kolumnistin, und der Esra von BlackRock Talk, die eine YouTube-Talkshow, sozusagen eine Internet-Talkshow moderiert. Das Ganze wird moderiert von Tariq Tesfu, der auch gerade Kampagnen gegen Rassismus unterstützt. Da reden wir über Gender-Diversität und Diversität generell in der deutschen Medien- und Kulturlandschaft. Genau unser Thema. Und ich denke, das wird super, super spannend. Also 16. November im Schwutz in Berlin. Alle.
Mit dem schönen Motto Unfuck the World.
Genau, stimmt. Unfuck the World und Unfollow Patriarchy. Und ja, wir freuen uns schon drauf. Und wenn ihr in Berlin seid oder in der Nähe oder an dem Wochenende, Freitagabend Bock habt, dann kommt vorbei. Da könnt ihr uns antreffen. Aber genau, wir haben heute auch wieder ein sehr populäres Thema für euch mitgebracht. Auch ein Thema, wo man ganz gut persönlich einen Blick drauf werfen kann. Und zwar geht es um Self-Love, also Selbstliebe. Und ich habe ja das Gefühl, auch, wir waren natürlich auch bei der Veranstaltung My Body, My Rules zusammen dabei von Hannah McCaw. Aber da ist mir nochmal so richtig klar geworden, dass da war ja das Thema My Body, My Rules, aber eben auch Self-Love, Anti-Mobbing, Body Positivity. Und da ist mir erst nochmal klar geworden, wie viel da eigentlich drunter fällt, was im Moment auch total angesagt ist, um darüber zu sprechen, ne? Also es begegnet einem oft das Thema.
Wir nehmen ja quasi dann wieder einen Hype unter die Lupe. Es gibt den als Hashtag bei Instagram. Es gibt ganze Coaches, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Self-Love, und das ist irgendwas, was man immer hört. Und es hört sich ja eigentlich auch ganz gut an. Gleichzeitig ist man vielleicht auch ein bisschen skeptisch, weil es irgendwie schon wieder so breit gestreut ist, dieses Wort, und so viele Leute claimen das für sich, dass man sich dann wieder mal fragen muss, was hat das eigentlich auf sich mit dem Wort, mit dem Begriff, was will man eigentlich damit? Und ich finde das nämlich auch ganz spannend. Wir haben ja schon ein bisschen vorgesprochen, und ich glaube, es gibt da einfach verschiedene Aspekte. Ich glaube, man kann jetzt schon vorab sagen, es ist nicht so oberflächlich, wie es sich vielleicht anhört, und gleichzeitig irgendwie doch.
Ja, schön gesagt, das stimmt, weil mir fällt auch als erstes auf, zum Beispiel, wenn man sich mal so die, jetzt am einfachsten ist es, sich die iTunes-Podcast-Charts zum Beispiel mal anzuschauen, wenn man da mal so guckt, wer da immer so immer ganz weit oben in den Charts vertreten ist, dann sind es auch so viele, die irgendwie Lifestyle-mäßig, Selbstliebe, dein Weg zu dir oder dein Weg zum Glück, oder dann gibt es Netflix. Dann gibt es so ein freudscher Versprecher. Netflix Dokumentationen, die dann heißen irgendwie Exhibit. Was ist denn los mit mir? Expedition Happiness. Oder so, also immer ist es total angesagt, sich diesen, wie finde ich das ultimative Glück, die Selbstliebe, wie finde ich dahin, und was sind so, das sind auch so ein bisschen so Trendbegriffe, ne? Und ich sehe zum Beispiel vor meinem inneren Auge jetzt auch schon immer so ein bisschen wie auch bei diesem kapitalisierten Equality-Gedanken, ich sehe immer so Buttons vor mir, rosa Buttons, die schick aussehen, oder ein cooles Logo mit Self-Love, und man muss natürlich auch immer so gucken, dass dieser Begriff nicht so total verkommt, ne, in dem, was er eigentlich bedeutet. Weil ich denke, Selbstliebe ist auch für jeden ein bisschen was anderes, logischerweise. Und es gibt auch nicht den einen Weg, der für alle funktioniert, der zur Selbstliebe führt, ne? So ein bisschen wird es ja so manchmal so hingestellt, habe ich das Gefühl, als gäbe es da so eine Faustregel, so, ne? Wie irgendwie der Dreisatz zur Selbstliebe. So.
Also ich glaube, so den Weg zum Glück und den Weg, sich selber irgendwie zu lieben. In Ratgebern und so weiter wird das irgendwie schon ganz lange promoted, oder da schlagen schon sehr lange auch Leute Geld raus, um zu vermitteln, mit diesem Trick wirst du glücklich, weil natürlich glücklich will jeder werden. Und super schwer, und deshalb haben diese Ratgeber total Erfolg. Ich habe das immer eher so, um jetzt ganz mal klischee-mäßig zu denken, aber das ist das, was mir zuerst eingefallen ist, oder sag ich mal, die ersten Kundinnen waren, für Selbstliebe waren, für mich immer irgendwie Frauen mittleren Alters. Mhm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist total gestreut und das ist auch unter jungen Menschen ein sehr beliebter Begriff. Und gerade ist es vielleicht auch ein Rebranding,
ja,
das unter Self-Love zu machen. Auf der anderen Seite denkt man, okay, es gibt diesen natürlich irgendwie diesen kapitalisierten Versuch, irgendwie jemandem was zu verkaufen. Andererseits ist das Interesse ja auch nicht außer Acht zu lassen, weil wenn so viele Leute irgendwie daran Interesse haben und so viele Leute danach suchen, dann muss da ja irgendwas dran sein. Also dann muss man ja irgendwie sagen, dann hat es ja irgendwie schon vielleicht eine Wichtigkeit. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass es oft zu kurz gegriffen ist, einfach zu meinen, man kann das jetzt mit dem Hören eines Podcasts oder mit dem Konsumieren irgendeines Ratgebers oder so
irgendwie erreichen
und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Ne? Also das ist halt immer, diese Überlegung finde ich ganz spannend. Also vielleicht kann dir aber auch ein Buch helfen, vielleicht kann dir auch ein Podcast helfen und so. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon irgendwie sehr tief im Thema drin und müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du meintest ja auch schon, für jeden ist Selbstliebe etwas anderes und ich glaube, das ist ganz gut, auch Self-Love mal zu übersetzen in Selbstliebe, weil das bringt einem irgendwie den Begriff nochmal ein bisschen näher.
Jede kennt ja auch wahrscheinlich diese, also viel gesagte Aussage, diesen viel zitierten Spruch, eben, du musst dich erst selbst lieben, um andere lieben zu können. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen über halt Selbstliebe als Konstrukt oder auch als Vermarktungsstrategie oder Tool gesprochen. Aber wenn man jetzt nochmal zurückgeht und sagt irgendwie Liebe zu anderen und seine Beziehungen in seinem Leben, auch nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch mit Freundschaften und so weiter, da ist es ja auch so, dass man das oft gehört hat, auch schon so im Teenageralter, oder dass man das immer witzigerweise als Ratschlag oft liest, oder es einem begegnet, aber ich glaube, es dauert ein bisschen, also zumindest bei mir war das so, bis ich das A überhaupt verstanden habe, was dieser Spruch besagen will, und B, bis ich das wirklich fühlen konnte, das erste Mal selber, hat es auch ein bisschen gedauert. Also das ist immer so, ich finde auch, das ist ein ganz schmaler Grat zwischen, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, zwischen so diesem, man verrennt sich in irgendwelchen Kalendersprüchen, ne, die dann so mit einem schönen Teelicht und einem Sonnenuntergang irgendwie auf Instagram, so, es ist nie zu spät, so zu sein, wie du es gerne gewesen seist, so. Oder halt ganz wichtiger Selbstliebe und dem Begriff der Self-Love, auch als internationaler Gedanke in schwierigen, wackeligen Zeiten für Menschen, die eben nicht dem gesellschaftlichen Schönheits- oder Körperideal entsprechen, die vielleicht an einer Krankheit leiden oder die aus verschiedenen Gründen einfach brauchen, ihre Selbstliebe nochmal nach außen zu kehren. Also da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber ich will es nur kurz angesprochen haben, dass ich das lustig finde, dass man dieses Spannungsfeld hat zwischen einem ganz oberflächlichen so einem Blatt Papier, was du dir an die Wand hängst, und eben Selbstliebe als radikale, fast politische Aussage, wenn du einfach einer Gruppe angehörst, die man sonst vielleicht so nicht sieht und die raustritt aus dem Schatten und sagt, ich liebe mich aber selber. So, damit müsst ihr jetzt alle klarkommen.
Ich will jetzt einfach mal anfangen von mir zu erzählen, weil ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter, um das jetzt irgendwie mal aufzudröseln. Mhm. Also in unserem Vorgespräch habe ich dann erzählt, das war unabhängig von dem Podcast, habe ich irgendwann mal ich schreibe manchmal auf, wenn ich irgendwelche Gedanken hatte, und ich hatte mir letztens auch Gedanken gemacht, eben zu diesem Thema Self-Love, und habe irgendwie nochmal drauf, habe irgendwie geschrieben, dass ich meine, ich hatte immer eine Selbstliebe. Und das war nichts, was ich erst lernen musste. Mhm. Weil das ist nämlich auch was mir oft auffällt in diesem Narrativ von wie Self-Love diskutiert wird. Mhm. Und die Leute, die irgendwie auch Self-Love-Advocates sind, sagen oft, kommen oft von einer Ecke, die sagen, sie haben sich nicht geliebt und sie mussten das erstmal lernen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem und ein ganz, ganz gängiges Problem. Aber ich muss eingestehen, dass ich nicht glaube, also dass ich glaube, ich hatte dieses Problem nicht. Das heißt nicht, dass ich nie Selbstzweifel hatte, nie Komplexe hatte oder nie irgendwie gedacht habe, ja, oder nie irgendwie mich unwohl gefühlt habe in meiner Haut. Aber das ist halt, aber trotzdem würde ich meinen, ich hatte immer glücklicherweise schon immer so eine grundlegende Liebe zu mir selbst und war deshalb nicht so wirklich selbstzerstörerisch oder feindlich mir gegenüber eingestellt. Und für mich ist, das ist halt dieser Begriff Self-Love, Selbstliebe für mich, dass es nicht heißt, das, was vielleicht auch oft mal promoted wird, dass man sich unabwegig, andauernd, unapologetically, die ganze Zeit super findet und sich total abfeiert, weil das ist oft so ein bisschen das, was damit verwechselt wird, weil wenn man nicht diesen Peak an Self-Love die ganze Zeit aufrechterhalten kann, dann hat man es nicht. Ja, ja. Das ist so ein bisschen der Eindruck, der entsteht. Und so sehe ich das aber nicht, weil wenn man jetzt mal sieht, wen man so liebt in seinem Umfeld, dann ist es ja auch so, dass man diese Person ja auch nicht die ganze Zeit so liebt. Dass man auch nicht die ganze Zeit denkt, boah, bester Mensch ever, immer, andauernd. Es sind die Menschen, die einen am meisten ankotzen vielleicht. Es sind die Menschen, die einen in Wahnsinn treiben können und die einen krass verletzen können. Aber trotzdem würde man nie, und auch manchmal zweifelt man halt an, ob es so weitergehen kann mit denen oder so. Aber trotzdem ist da unentwegt einfach irgendwas, was trotzdem kompromisslos weiterliebt. Und so sehe ich das auch mit der Beziehung zu mir selbst, dass ich denke, es ist eine, also diese Linie, wo ich denke, so nein, aber ich verliere die Verbindung mit mir nicht, auch wenn ich mich selber irgendwie vielleicht nicht mag. Es trotzdem steht da drunter, trotzdem, natürlich liebe ich mich selbst.
Ja, ja,
also das ist, glaube ich, das, was ich da versucht habe, irgendwie aufzuschreiben und dass ich mich irgendwie nicht, dass ich dieses Narrativ nicht für mich annehmen möchte, nur weil es irgendwie gängig ist, dass ich sage, ich hatte das Problem, dass ich mich selber gehasst habe oder nicht geliebt habe, weil das stimmt nicht.
Ja, und was ich auch interessant finde, ist, diesen Gedanken mal weiterzuspinnen und zu sagen, ich habe irgendwie, also überhaupt die These mal in den Raum zu stellen, zu sagen, I always loved myself and I had to learn not to, weil ich schon, also diesen Satz haben wir irgendwie in der Vorbereitung auch schon mal besprochen, weil ich schon das Gefühl habe, das ist viel gängiger für junge Mädchen, dass sie ihnen beigebracht wird, dass sie sich selber hassen, oder das ist viel üblicher, dass die schon ganz früh anfangen mit irgendwelchen Diäten oder was weiß ich, oder ja, an ihrem, wir sind jetzt, ich bleibe jetzt kurz bei den Äußerlichkeiten, weil es einfach einfacher ist, daran irgendwie das zu erklären, aber dass es viel unüblicher ist, glaube ich, dass da ein junges Mädchen ist und sagt, ich bin eigentlich so an sich ganz zufrieden mit mir. Das heißt nicht, dass ich mir in allen Bereichen eine 10 von 10 gebe, aber das muss auch nicht sein, sondern einfach eine gesunde Basis und nicht destruktiv sein. Mit destruktiv meinen wir an der Stelle natürlich auch nicht nur eine äußere Destruktion, wie es vielleicht viele Leute mit, keine Ahnung, Drogen, Alkohol, irgendwelchen anderen Sachen betreiben, sondern wir meinen auch eine innere Destruktion, also diese destruktive Stimme zu sich selber, dass man sich selber fies behandelt innerlich, ne, und einen ganz harschen, miesen Ton mit sich selber anschlägt. Und ich finde auch, du hast schon was anderes angesprochen, was auch sehr wichtig ist, ist halt auch dieser, genau das hatten wir ja auch schon mal in unserer Folge über Body Positivity, dass Selbstliebe natürlich nicht bedeutet, dass man sich immer nonstop super finden muss, weil es auch wieder, wenn ich mich dann nur äußerlich mit meinem Körper beschäftige die ganze Zeit, dann liegt natürlich auch wieder ein wahnsinniger Fokus auf dem Äußeren. Ne, also dann muss man da auch so ein bisschen weiter gehen und auch wieder vorsichtig sein. Es ist alles so eine Frage, finde ich, die man immer wieder selber austarieren kann und sollte, da eine Balance zu finden. Wie viel gebe ich ans Äußere an Energie und wie viel gebe ich ins Innere und wann ist es auch mal wieder völlig egal für ein paar Tage, ne? So. Und Ich finde es ganz interessant, weil klar, wir kennen uns ja auch schon so lange. Ich war mit dabei und kannte auch diese, doch würde ich sagen, innere Ruhe, die du da so ausgestrahlt hast mit dir und auch so eine, ich nenne das jetzt mal so wie so ein Fundament irgendwie, ne, so eine Basis. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich zum Beispiel schon das Gefühl habe, dass ich mir die Selbstliebe immer stark von außen holen musste. Also ich habe immer wahnsinnig drum gekämpft, dass ich gutes Feedback bekomme. Mir war das wichtig, gut zu sein in vielen Sachen. Ich wollte, dass, dass ich, wenn ich irgendwo teilnehme, dann auch immer positiv auffalle oder gutes Feedback bekomme oder von irgendjemandem was Tolles höre. Und ich habe schon den Eindruck, wenn ich darauf so zurückgucke, dass ich da auch ein Fass ohne Boden war. Also damit will ich nicht sagen, dass ich unersättlich war und sondern ich will damit genau eigentlich sagen, dass das auch so süchtig macht. Also dann kriegt man eigentlich nie genug, sondern das hält nur ganz kurz. Also man hält, wenn man ein tolles Feedback bekommt, das kennen sich ja auch viele von euch, wenn man was richtig Gutes geschafft hat, dann manchmal ist der Vorlauf so lang und das gute Gefühl bleibt nur ganz kurz haften und geht sofort wieder verloren. Und man denkt sich so, ja, und was mache ich jetzt? Jetzt brauche ich ja wieder die Bestätigung von außen. Jetzt muss wieder was von außen rein. Und für mich war das total schwierig zu lernen, dass man, dass ich nicht perfekt sein kann und muss und dass ich mich nicht immer mit anderen vergleichen muss. Und selbst wenn ich die Vergleichskrankheit nicht komplett loswerde, nimmt es einem auch nicht immer was weg, wenn jemand anders besser ist oder irgendwas anderes besser kann oder irgendwo besser abschneidet. Und für mich war das schon ein langer Weg, wo ich sagen würde, dass ich jetzt das echt ganz gut für mich selber hingekriegt habe, aber ich habe mir da auch eine Zeit lang wirklich viel mit mir selber auseinandergesetzt und mir auch diverses an Hilfe und Strategien und vor allen Dingen Denkweisen irgendwie auch antrainiert und angewöhnt, um diesen Druck, dass das immer von außen kommen muss, irgendwie loszuwerden. Und, das will ich auch noch ganz kurz sagen, dass Selbstliebe ja auch bedeutet, dass man mit sich selber so umgeht, du hast es eben schon angesprochen, wie mit einer geliebten Person. Also zu sich selber sprechen mit der Stimme und dem Verständnis und dem Respekt, wie man es auch bei einer guten Freundin oder einem guten Freund machen würde. Also den würdest du ja auch nicht völlig fertig machen, wenn der einen schlechten Tag hat. Da würdest du eher sagen, ja, hey, ist doch okay, heute war scheiße, morgen wird besser. Ruh dich aus, nimm dir Zeit für dich, es ist alles in Ordnung, du bist gut so, wie du bist. Also einfach diese Sachen, dass man das auch einfach für sich selber anwenden kann, genauso wie für Freunde, Familie oder geliebte Menschen. Und da sind wir eben bei diesem Gedanken so von Self-Care, der ja auch irgendwie ganz groß ist. Das musste ich auf jeden Fall lernen, dass ich da mehr Akzeptanz für mich selber habe und gut zu mir bin und mir auch eine Pause gönne und eine Auszeit gönne, wenn es mal nicht läuft. So, und dass ich dann genauso liebenswert und wertvoll bin und dass die Stimme in meinem Kopf dann nicht total abwertend wird. So, das kenne ich auf jeden Fall von mir.
Ich finde es auch mega spannend, auch das nochmal irgendwie von dir reflektiert zu hören, weil ich glaube auch, es ist natürlich diese Zusammenstellung, ne? Wie man, was man für ein Verhältnis zu sich selbst hat und ob man das aufrecht erhalten kann, irgendwie über die Jahre, weil das ist auch was Wichtiges, was du gesagt hast, ne? Dass man das irgendwie vielleicht als Kind hat und dann während der Pubertät irgendwie verliert, weil dann irgendwie sich Wichtigkeiten verschieben und das erheblich beeinflussen kann, wie man zu sich selbst steht.
Ja.
Und ich glaube, also das, was du auch, dieses Ding mit der Anerkennung, ne, dass man irgendwie versucht, durch Anerkennung etwas, ja, das quasi von außen zu holen, was es eigentlich im Inneren geben soll, so eine gewisse Selbstgewissheit und ein Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist was ganz häufig passiert und ich glaube auch, dass es, ich finde es zum Beispiel interessant, weil ich glaube, das wird zur heutigen Zeit natürlich mit Social Media und so auch, lässt es sich total verstärken. Man kann sich ja immer irgendwie Anerkennung und Gewissheit holen und ich will aber auch sagen, dass ich glaube, dass Anerkennung, also ich meine, das wird immer so ein bisschen verpönt, ne? Dass man sagt, ja, du solltest eigentlich überhaupt gar nicht auf Bestätigung und so weiter aus sein und du solltest überhaupt nicht nach Anerkennung von anderen Menschen streben. Ich glaube, das ist völlig unrealistisch.
Ja, das glaube ich auch.
Dass niemand irgendwie Anerkennung haben möchte. Es kann auf jeden Fall gut sein, dass Menschen wie du und ich ein bisschen mehr Anerkennung brauchen, weil sonst wären wir nicht in den Medien. Es ist halt auch eine charakterliche Veranlagung. Also ich finde, das spielt so viel mit rein. Und ich finde es mega spannend, weil ich glaube, also das, was du erzählt hast, ich glaube, das resoniert halt in sehr vielen Menschen. Also in auch diese Strategien, die du erwähnt hast, zu versuchen, irgendwie da rumzukommen. Ne? Also zu sagen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie Self-Love bekommen, auch wenn vielleicht erstmal so eine Basis noch nicht vorhanden ist. Die hast du dir ja quasi wieder aufgebaut, sage ich mal,
oder
neu aufgebaut. Also ich würde sagen, klar, natürlich hat man immer noch mit seinen Dämonen zu kämpfen und ich natürlich auch. Also ich will gar nicht so als...
Nee, aber es stimmt schon. Es ist ja auch einfach so, ich denke auch, dass wir beide das Glück hatten, einfach so groß zu werden, dass da eine gewisse mentale Gesundheit einfach da war. Das große Glück, dass man da irgendwie nicht an... Also, dass man nie so wirklich gefährdet war, wie es vielleicht andere Leute in ihrer Pubertät durchmachen müssen. Allerdings ist es doch so, dass, genau, du hast gerade von Strategien gesprochen und das finde ich halt auch, das trifft es irgendwie. Jeder Mensch, das ist ganz normal, lernt natürlich, mit was er am schnellsten Belohnungen bekommt, ne? Und diese Belohnungen, wie sie auch immer aussehen können, in Form von Anerkennung, von Lob, was auch immer, die will dann natürlich wie ein kleines Kind, was irgendwie ein Bonbon bekommen hat, die will man natürlich wieder. Und ich glaube auch, dass du recht hast, dass es ein Konstrukt ist, dass du alleine auf einer einsamen Insel ohne alle anderen Menschen müsstest auch permanent glücklich sein. So, das kann irgendwie auch nicht das Ziel sein. Dennoch glaube ich, ist was dran an dem Satz, so kitschig er auch ist, dass wenn du wirklich gelernt hast oder lernst, mit dir selber gnädiger zu sein, dass du dann auch viel gnädiger, ich sag dieses blöde Wort nochmal, aber passt irgendwie ganz gut, und warmherziger auch auf die Fehler von anderen guckst. Und man sagt ja auch immer so, wenn ein gewisses Verhalten oder gewisse Muster dich immer wieder ganz doll reizen und aufregen und ärgern, dass man dann auch immer ein bisschen gucken kann, was genau das jetzt in dir anspricht. Ne? Ob das ein Mangel an irgendwas ist, ob das der Wunsch ist, das selber auch besser zu machen, oder dass jemand da vielleicht eine Leichtigkeit hat, wo du keine hast oder wo du Leichtigkeit bei dir vermisst und solche Dinge einfach. Und ich glaube auch zum Beispiel, genauso wie Self-Love, Selbstliebe, die wir hier gerade besprechen in ihren verschiedenen Ebenen, ist auch so ein Begriff wie Self-Care, also sich um sich selbst kümmern, der auch gerade so angesagt ist, ist für mich auch so ein Fall, weil ich auch das Gefühl habe, einerseits ist Self-Care unglaublich wichtig und ich bin total froh, dass das in den Fokus gerückt wird und dass immer mehr Leute sagen, so, ich kümmere mich jetzt um mich selbst und ich tue was für mich, damit ich selber auch physisch und psychisch gesund bleiben kann. So, also wir haben ja auch, es gibt immer dieses Beispiel, wir lernen als Kinder, dass wir uns die Haare kämmen, wir lernen, dass wir uns die Zähne putzen, weil sonst die Zähne irgendwann ausfallen und so weiter, aber wir lernen nichts über Mental Health. Also wir lernen da nicht so richtig irgendwie einen gesunden Umgang, wie man sich irgendwie da reinigen kann oder was auch immer und den Stress abbaut und so weiter. Ne? Das könnte man irgendwie gut in der Schule auch lernen. Und da finde ich dann Self-Care zum Beispiel in Korrelation mit mentaler Gesundheit und so auch wahnsinnig wichtig. Und gerade in so einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, in welcher wir gerade leben, ist es wichtig, dass Leute sagen, hey, und ich mache gerade mal ein paar Wochen Pause und das ist auch okay und ich bin immer noch genauso wertvoll, auch wenn ich gerade nicht arbeite oder was weiß ich. Gleichzeitig ist es dann, aber gibt es halt so den, ich nenne ihn mal den Julia Engelmann-Effekt, so, ach, dir geht's ein bisschen schlecht, hör dir doch mal ein altes Beatles-Album an, iss eine Grapefruit und mach mal das Fenster auf.
Das Radio laut, lass frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück.
Gleich geht's dir besser. Also man muss auch immer total aufpassen, dass durch dieses, ich nenne es mal bunte, pastellige Instagram-Abziehbild von Selfcare, wo ich an ein paar nackte Beine mit einer schönen Tasse Matcha-Latte am Meer irgendwie denke, dass damit halt nicht allem beizukommen ist und dass es durchaus auch Schicksalsschläge oder Dinge im Leben gibt, wo jetzt eine Grapefruit nicht reicht und ein bisschen oberflächliches Selfcare, so ich mache mir mal die Nägel schön, einem dann auch nicht helfen kann. So.
Ich meine, ich finde nämlich auch dieses ganze Ding, also Self-Love erreicht man durch Selfcare. Ist ja irgendwo, finde ich, ergibt irgendwie Sinn, aber er hat eine totale, dadurch, dass wir jetzt so zwei Brands haben, ja, oder zwei Wörter, finde ich, hat sich was total Verrücktes ergeben. Ich kann irgendwas mit dem Begriff anfangen, ne? Ich kann irgendwie sagen, ja, Selfcare, ich mache jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie nur nicht aus dem Bett komme und so, dann kann ich auch sagen, hey, es ist Selfcare, auch einfach mal aufzubauen. Und dann fühlt es sich direkt besser an, weil ich ein Wort dafür habe und es hört sich irgendwie gut an.
Ja.
Und zum anderen ist es aber so, genau, also ich meine, da gibt es dieses Problem, dass man irgendwie vermeintlich denkt, mit Selfcare seien alle, ne, das wäre jetzt die einzige Notwendigkeit, um an Selbstliebe ranzukommen. Und wenn man den Gedanken weiterdreht, kann das auch sein, weil Selfcare kann auch Therapie sein, Selfcare kann auch, weiß ich nicht, ein sehr intensives, schmerzvolles Auseinandersetzen mit irgendwie bestimmten Dingen sein, meinetwegen. Es kann aber auch etwas wie sich die Nägel lackieren und einmal eine Maske machen, wie du ja auch meintest, eine Grapefruit essen, läuft auch unter Selfcare. Also Selfcare ist irgendwie so alles.
Ja.
Und deshalb macht es das, verbessert es natürlich auch total dann auch die Bedeutung. Und da muss halt auch am Ende jeder und jede selbst wissen, was sie jetzt dann tatsächlich braucht und wie ihre Form von Selfcare aussieht. Ich finde nämlich auch, was total interessant ist, du meintest auch in dieser ganzen Leistungsgesellschaft ist Selfcare total wichtig, weil es einen irgendwie so ein bisschen davon wieder wegholt auf der einen Seite. Ne? Weil ich finde nämlich auch, eigentlich ist alles dadurch, dass man irgendwie in so effizienzorientiert ist, dann wird alles, was irgendwie halt keinen Zweck hat, wird dann irgendwie wegrationiert und ganz viel Selfcare ist jetzt nicht in unserem Begriff, was wir super zweckorientiert nennen. Aber wir haben es ja mit Selfcare dem ja jetzt einen Zweck gegeben. Ne? Also ich finde auch in diesem ganzen kommerzialisierten Ding ist halt auch die Frage, wofür macht man jetzt Selfcare? Also weil auf der einen, man könnte ja irgendwie überlegen, brauchen wir das jetzt? Ist das jetzt so hochgekommen? Weil es auch eine Art von Selbstoptimierung ist.
Ja.
Also es ist so ein schwieriger, schmaler Grat zwischen Selfcare und sich wirklich um sich kümmern und das wirklich für nichts anderes zu machen als für sich selber, um sich zu heilen und zu regenerieren und so weiter. Oder ist es eine Form von Selbstoptimierung, dass man dann doch wieder besser funktioniert für die Leistungsgesellschaft?
Es ist auch wahnsinnig schwierig, das zu betrachten, weil, genau, du hast es eben angesprochen, für mich ist auch, also für mich bedeutet Selfcare zum Beispiel, genau, auch eine Therapie machen, sich nach einem langen Tag, wo man sich vielleicht auch mit vielen Dingen auseinandergesetzt hat oder wenn man politisch aktivistisch unterwegs ist oder was auch immer, sich dann auch die Ruhe zu gönnen und sich rauszuziehen und Dinge für sich zu tun oder auch mal vor negativen Gedanken den Kopf zuzumachen, sage ich mal ganz blöd. Aber dann komme ich auch schon so wieder an diesen Punkt, dass ein bisschen auch diesen Gedanken, den wir in der letzten Folge bei Intersektionalität angesprochen haben, so bedeutet Selfcare, ich kann mir die Nägel machen und kaufen. Also bedeutet, ich gehe shoppen und kaufe mir jetzt 1000 Klamotten bei Primark, weil es meine Selfcare ist, Hashtag Selfcare. Und dabei trampel ich aber auf unserer Umwelt, auf meiner Umwelt und auf Mitmenschen herum, das ist das eine, ne? Also sehr vorsichtig dabei irgendwie zu sein. Selfcare kann Konsum bedeuten, nach dem Motto, ich gönne mir das jetzt, aber wann ist zu viel, ich gönne mir das jetzt und wo ist auch eine Grenze erreicht? Also sozusagen auch ein bisschen so, ich fahre jetzt in ein Yoga-Retreat und ich bin da ganz spirituell und ich lasse da mal alle negativen Gedanken raus. Also ich habe auch von unserer Hörerin Noemi, die hat mir mal eine interessante Nachricht auch auf Instagram hat sie uns geschickt. Da ging es auch darum, dass halt in so gerade diesen Kreisen wie zum Beispiel die Yoga und Spiritualität und so leben und praktizieren, da ist dann auch ganz oft so dieses lass alle negativen Energien raus, also entferne die aus deinem Leben sozusagen, ne, und mach einfach finde zu deiner eigenen spirituellen Seite und zu deiner eigenen Mitte und dann ziehst du Liebe an und wirst quasi dieses Law of Attraction, wirst auch ja, Liebe anziehen und so weiter. Und dann kann dir, im Prinzip kann dir da nichts passieren. So, da muss man einfach total vorsichtig sein, weil ich auch finde, es kann sich halt nicht jeder erlauben, einfach zu sagen, ich lasse alles Negative draußen. Also ich in meinem super happy Yoga-Kreis sitze hier zusammen und natürlich ist das absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich praktiziere selber sehr gerne Yoga. Aber man muss sich halt dessen bewusst sein. Und man muss sich bewusst sein, dass es auch ein Privileg ist, vor gewissen Dingen die Augen verschließen zu können. Und da muss dann jeder entscheiden, wie viel Kapazität er vielleicht doch auch hat, um was Gutes für seine Umwelt und für andere zu tun. Und dennoch die Balance halten, sich selber auch gesund zu halten und ein ausreichendes Maß an sich um sich selbst kümmern, an Selfcare eben doch auch auszuüben. Und das finde ich aber halt total schwierig, weil, wie gesagt, das wird dann auch auf Instagram oder auf Social Media auch ganz oft so mit kaufen, haben, gönnen, ich gönne mir das jetzt so gleichgesetzt, ne? Das finde ich auch echt so ein bisschen problematisch.
Ich finde das auch einen mega wichtigen Aspekt. Ja, also Self-Care ist auch ein Luxus und es ist was Privilegiertes. Also zumindest so, wie wir es verstehen. Also wenn wir es irgendwie mit Konsum zusammenhängen und mit, naja, es hat halt immer, also ich glaube, das, was Self-Care definitiv benötigt, ist Zeit. Mhm. Ne? Also irgendwie sich Zeit zu schaffen. Und alleine diese Zeit zu haben, ist schon ein Privileg. Ja. Aber dann ist auch die Frage, für was nutzt man diese Zeit? Und ist es wirklich... Und es gibt, glaube ich, mehr also Self-Care-Methoden, von denen wirklich kein anderer profitiert als nur du selbst. Oder es gibt auch Arten des Self-Care. Und Self-Care ist ja alles, was dich irgendwie, wo du dich danach besser fühlst, sag ich mal. Das kann ja alles Self-Care sein, wo andere Leute auch von profitieren. Aber es hat halt einen umgekehrten Fokus. Ja. Also du gehst mit jemandem Kaffee trinken, ist auch Self-Care, hat aber vielleicht auch jemand anders was von oder so, ne? Also jetzt irgendwie keine Ahnung.
Ja, ja, und
du machst ein Essen für Leute, das ist auch vielleicht Self-Care, aber haben auch andere Leute was von.
So, das finde ich auch total interessant, genau, oder wenn du die Möglichkeit hast, andere an etwas teilhaben zu lassen, etwas mit anderen zusammenzumachen. Aber ich finde auch nur, will auch nur noch mal ganz kurz ansprechen, dass es natürlich auch noch diesen Aspekt gibt von zum Beispiel in Freundschaften oder in der Liebe, jemanden dann so doll zu lieben für das Gefühl, was er einem selber gibt. Ne? Also vielleicht bekommt man von jemandem was ganz Bestimmtes, was man unbedingt haben will und dann hat man auch so eine falsche Idee von, ich tue das ja eigentlich nur für den oder die andere, aber im Endeffekt tut man was für sich selber. Also es gibt auch so eine Art, ja, sich so verrennen in so einem vermeintlichen, ich gebe was anderen, aber es ist eigentlich Self-Love in einer negativ ausgelegten Art und Weise. Also nicht in dem Begriff, den wir jetzt so benutzt haben. Aber weißt du ein bisschen, was ich meine?
Also voll, so ich meine, aber da sieht man ja auch, dass es...
Andere zu benutzen, um Selbstliebe in sich selber zu bilden. So, das meine
ja,
ich.
Ja, ja. Mhm. Ich meine, es kommt halt voll drauf an. Ich finde, dass es irgendwie sich so rauskristallisiert, ist auch, dass es super wichtig ist, wie wir die Dinge benennen eigentlich. Ne? Also, und weil es dann auch die Handlung vielleicht unterscheidet. Oder auch die Perspektive unterscheidet oder die Absicht unterscheidet. Ja. Also man kann die gleichen Sachen machen, aber mit einer aber dass die Absicht doch irgendwie den Effekt unterscheidet. Wie wenn ich mir jetzt irgendwie denke, fuck, ich muss mir die Nägel lackieren, weil ich habe jetzt gleich einen Termin und ich muss jetzt irgendwie, dann ist es keine Form von Self-Care. Also der Akt selber, der definiert noch nicht, ob du das jetzt für deine Selbstliebe machst oder nicht. Und so gesehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr philosophisch, ich komme auch gleich
wieder ist alles gut.
Abstraktionstrip
runter, ruhig, ich bin
aber
mit
so
dir.
Gesehen könnte man ja sagen, das ganze Leben sollte eine Form von Self-Care sein, ja, also keine Ahnung, man könnte ja sagen, alles, was man macht, sollte man irgendwie, weiß ich nicht, auch, dass ich irgendwie arbeiten gehe, ist vielleicht auch eine Form von Self-Care,
weil du willst dir auch Essen kaufen.
weil ich mir Essen kaufen möchte. Und das ist irgendwie auch eine Prävention dafür. Also keine Ahnung, man könnte das ganze Leben vielleicht als großen Akt von Selfcare sehen, ja? Also
wenn man das jetzt ganz groß spinnen will, natürlich.
Wenn man das jetzt groß spinnen will. Es ist halt, ich will einfach nur sagen, es ist auch eine Frage der Perspektive und das ist es im Endeffekt auch. Also es ist im Endeffekt auch das, was du ja auch am Anfang beschrieben hast, wo du sagst, du hattest irgendwie am Anfang kein Self-Love. Die Dinge, die du, ich war ja oft dabei, ja. Die Dinge, die du gemacht hast und die Dinge, die du, und so wie du warst, warst du ja schon ganz toll. Ich war ja schon deine beste Freundin. Ich habe dich ja damals auch schon geliebt. Aber es war ja so, dass du es nicht so richtig.
Es ist ganz oft nicht angekommen. Genau, es ist ganz oft nicht angekommen. Oder es ist ganz schlimm, also ich kann das von mir einfach beschreiben, es ist ganz schlimm eingebrochen, wenn ich Fehler gemacht habe, vermeintlich. Ja. Also wenn ich einen Konflikt hatte oder wenn ich irgendwo wieder erwarten ganz schlecht in was war, dann ist das ganz tief eingebrochen und dann war das ganz schlimm. Also dann war ich da wahnsinnig destruktiv, rein in meinen Gedanken, meine ich. Aber dann bin ich einfach viel tiefer eingebrochen, als es gesund gewesen wäre oder gut oder normal. Ich finde immer normal ist ein scheiß Wort dafür, aber du weißt, was ich meine, als es irgendwie im Verhältnis, verhältnismäßig gewesen wäre. Und
ja, ja. Deswegen, ich meine, das ist ja auch das, deshalb redet man ja auch von Self-Care oder Self-Love als Fundament.
Ja, also dann genau, sagen, diese Basis.
Genau, du hattest in dem Moment kein gutes Fundament, deshalb ist es quasi eingebrochen.
Genau, und darum geht es mir wirklich auch, wenn man darüber spricht, also so empfinde ich das, oder das ist mittlerweile meine Definition und meine Interpretation ist von so einem einigermaßen weichen Polster in sich drin, auf das man drauf fällt. Also wenn du einen Konflikt hast mit jemand anderem, dann immer auch zu sehen, natürlich, ich sehe die andere Seite und ich versuche die zu verstehen und wenn ich einen Fehler mache, dann entschuldige ich mich, aber ich bin nicht komplett vernichtend zu mir selbst, weil ich immer noch weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht, also dass derjenige es nicht böse gemeint hat oder dass es nicht so schlimm ist. Also das meine ich einfach nur, man federt es irgendwie ab, man bricht nicht vollkommen durch den Boden durch. Und ich finde es auch interessant, da wirklich so ein bisschen gerade über diese verschiedenen Metaebenen so zu tanzen. Ich möchte auch noch mal ganz kurz eine Sache ansprechen, dass ich nämlich auch denke, so wenn man jetzt über Selbstliebe redet und über das, was man gibt und das, was man bekommt und auch so diesen Gedanken, wenn man wahre Selbstliebe in sich trägt, dann kann man andere auch so gut lieben und hat auch so einen warmen, viel gönnerhafteren Blick, also nur positiv gemeint auf andere. Das empfinde ich auch so und ich glaube, viele haben dann aber auch Angst, dass sie so zu viel, oder es passiert wahrscheinlich vielen Menschen auch, dass sie so zu viel geben dann. Ne? Also, dass man sich da auch wieder so verrennt in dieses so, ich gebe das und ich bekomme dann so tolles Feedback und ich werde gebraucht und das Richtige, die Selbstliebe, die in Balance ist, die würde dich davon abhalten, zu viel zu geben. Und das ist, oder über eine Grenze zu gehen, das kann jedem mal passieren. Aber ich glaube, es ist schon wahnsinnig wichtig, weil das kann man nicht fest definieren, wie viel für jeden Einzelnen genug ist oder zu viel oder was jeder Einzelne leisten, geben oder ertragen kann. Ne? Also dann hat man immer so einen Blick auf die anderen und denkt, ja, warum ist derjenige jetzt schon so fertig? Warum ist derjenige so erschöpft? Warum kann derjenige das und das nicht aushalten? Aber es ist wirklich für jeden anders. Und Selbstliebe ist einfach die erste Liebe, die wir im Leben aufbauen sollten. Und es kommt aber einem erst ganz spät irgendwie, ja, wird es einem, begegnet es einem überhaupt, ne, habe ich so das Gefühl.
Zumindest ist das so ein bisschen unser gängiges Gesellschaftsmuster und ich würde sagen, es muss nicht so sein.
Nee,
auf keinen Fall. Das ist halt, es wird halt auch viel zu sehr akzeptiert, dass es einfach so ist, dass man einfach eine Phase hat, wo man sich einfach scheiße findet und irgendwie so leistungsorientiert ist und dann, und gerade bei Frauen wird das so,
es ist so ganz so normal.
Narrativ drin, dass man irgendwie denkt, man kehrt sich so nach außen. Und dann irgendwann mal kommt man halt wieder zu sich selbst. Und ich habe irgendwie, wie gesagt, ich glaube deshalb, das war mein Text auch, war so ein bisschen so ein Protesttext dagegen, dass man denkt, nee, man kann auch irgendwie, man kann Kinder auch von Anfang an Selbstliebe beibringen. Und klar kann das irgendwie mal entrückt sein. Und das ist es auch immer mal wieder. Das gehört aber auch dazu. Aber es heißt nicht, dass man irgendwie, dass man es erst wieder finden muss. Also
ja, total. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mir gerade erzählt hat, dass sie mit ihrer Tochter, die jetzt 9,5 ist, glaube ich, dann so ein Ritual hat, dass sie abends immer zusammensitzen irgendwie und sagen, Schreiben auf, was war gut am Tag, was hat mir nicht so gut getan, was habe ich für andere gemacht, was habe ich für mich selber gemacht, wie so ein kleines Ritual. Also einfach so richtig so ein kleines Mini-Training an Self-Care. Und weil diese Zeit für Teenager einfach so schwer ist und weil es irgendwie so üblich ist, dass da diese ganzen fiesen Dynamiken oft eine Rolle spielen in persönlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das Problematische ist ja auch damit, das hast du ja auch gerade noch mal kurz angesprochen, ich möchte da auch noch einmal kurz auf so einen Auswuchs auch von diesem Self-Love-Social-Media-Gedanken irgendwie noch zu sprechen kommen. Das Perfide ist ja auch wieder, dass halt eben, wir haben darüber gesprochen, dass damit ein großes Geschäft gemacht werden kann, dass Self-Love, Selbstliebe oft mit, oder Self-Care mit Kaufen gleichgesetzt wird. Und ich zum Beispiel stoße mich ganz oft auch daran, weil ich das so sehe auf Social Media, wie das mittlerweile zum Beispiel ist mit so Schönheitsoperationen, ja. Also, dass ich zum Beispiel Frauen habe wie, also mir fällt zum Beispiel eine ein, wo ich das total differenziert irgendwie betrachten muss. Das ist die Frontfrau hier von Jennifer Rostock, Jennifer Weist. Und die ist ja zum Beispiel komplett tätowiert und die macht super viel Sport und achtet total auf ihre Ernährung und macht sich immer tausend neue Frisuren, auch manchmal ein bisschen Cultural Appropriation, aber das soll ein anderes Thema sein. Und sagt und hat sich natürlich irgendwie, das steht sie ja auch zu, die Brüste operieren lassen. Dennoch ist es natürlich überhaupt nicht so einfach. Das ist ja völlig klar, also jeder, der unseren Podcast hier schon öfter gehört hat, ist ja völlig klar, dass ich das jetzt nicht in die eine oder andere Seite bewerte als gut oder schlecht. Trotzdem finde ich interessant, wie das so ganz oft kommuniziert wird. Sie ist zum Beispiel hat oft sehr feministische Texte und sagt auch einfach, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen und mich in meinem Körper lieben. Und ich höre aber mittlerweile, wenn ich mir dann so angucke, wie gängig doch sehr viele so Schönheitsoperationen mittlerweile geworden sind, gerade so in der Popkultur, wenn ich mir die Popstars und die populären großen weiblichen Stars angucke, dann ist es irgendwie relativ normal, dass es da jetzt dann auch nicht bei einer Operation bleibt, sondern dass es immer mehr wird. Und ich frage mich manchmal, weil das wird dann, ich höre wahnsinnig oft dann so dieses I had to do it because I wanted to feel good in my body und es ist ja nur meine Entscheidung und wenn ich dann endlich die neuen Brüste habe, dann ist es aber danach vielleicht auch noch der Hintern und danach sind es die Lippen und danach ist es das und das. Also ich sehe auch ein, dass natürlich jeder Mensch soll meiner Meinung nach mit seinem Körper machen können, was er oder sie möchte, absolut. Und es ist eine Form auch von Ausdruck und viele Leute machen ihren Körper auch für sich selber zum ästhetischen oder Kunstobjekt. Aber ja, du hast wahrscheinlich schon lange verstanden, was ich meine. Ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn dann quasi Jüngeren vermittelt wird, du kannst, wenn du eine neue Nase hast und ein neues dies und ein neues das und ein neues das, wird es dir besser gehen mit dir selber. Und wenn du nur 20 Kilo leichter wärst, dann wäre noch geiler, dann wärst du glücklich, dann wärst du der glücklichste Mensch. Weil ich das Gefühl habe, dann passiert oft so eine Art Symptombekämpfung. Also man bastelt am Äußeren rum, weil das oberflächlich das Erste ist, was man so sieht und was man machen kann und wo man dann denken würde, dass man sich viel besser fühlt. Ich glaube aber leider, dass das einen nicht im Endeffekt immer wahnsinnig viel glücklicher macht oder zumindest nicht für lange. Und ja.
Ich verstehe das total, diesen Gedanken. Ich glaube, es gibt halt diese zwei Wege, ne? Zu sagen, entweder mir geht es besser, wenn ich mich irgendwie den gesellschaftlichen Erwartungen so anpasse, weil jeder hat eine gewisse Sehnsucht, irgendwie reinzupassen und irgendwie zu den Privilegierten zu gehören. Und das ist leider auch immer noch sehr hierarchisch, was auch das Aussehen angeht.
Ja.
Ne? Also das heißt, man hat ja auch das gleiche Bild von Ästhetik irgendwie im Kopf. Man wird ja auch in dieser Welt geboren. Mhm. Und man möchte ja auch irgendwie aussehen wie irgendeine Form von einer Barbie-Puppe, ja? Ja. Wenn man das irgendwie ja auch beigebracht bekommen hat. Und ich glaube, man kann entweder sich jetzt dazu entscheiden, zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade ich habe jetzt irgendwie nicht die Muße, die Gesellschaft irgendwie so das Bestreben, mein Aussehen und alles irgendwie so zu lassen, wie es ist und einfach zu sagen, hey, get used to it, weil dann werden mir bestimmte Privilegien vielleicht verwehrt, die ich aber eigentlich bekommen sollte. Mhm. Und deshalb operiere ich mich jetzt um und dann und mache mich irgendwie schöner, dann fühle ich mich besser, dann kann ich irgendwie mein Wirken, dann kann ich irgendwie anders wirken, kann ich halt als Künstlerin, werde ich dann gesehen und dann kann ich irgendwie mein Arbeiten irgendwie, ja, dann ist das, dann erreicht es mehr Leute und ich, das ist dann wieder mein Weg zum Glück. Und dann gibt es halt auch die andere Variante, wo man sagt, nein, ich bin halt so, wie ich bin und ich verändere mich nicht und deshalb muss quasi die Gesellschaft muss quasi ihre Standards ändern und ich muss nicht meine Standards ändern. Das ist so eine, ich finde, das ist immer so ein schwieriges Spiel. Es kommt halt ein bisschen drauf an, erstens, was du willst und zweitens, glaube ich, auch, wo du stehst. Ich glaube, ne, das hatten wir ja auch zum Beispiel in dieser No-Make-Up-Folge, als wir über No-Make-Up und auch Afrohaar und so weiter gesprochen haben. Da habe ich ja irgendwie auch von Lil Kim erzählt, die irgendwie sehr weiß aussieht mittlerweile, ihre Haut aufgehellt hat, sich sehr operiert hat und auch blonde Haare hat und so. Dass man, dass sie sich irgendwie verändert hat und auch schon oft gesagt hat, dass sie das gemacht hat, weil die Männer, die sie gut fand, nicht auf Dunkelhäut, also nicht auf so dunkle Frauen gestanden haben. Das heißt, du könntest jetzt, wenn du Lil Kim wärst, einfach hättest du dein Aussehen nicht verändern können und würdest vielleicht keine Männer bekommen, sage ich jetzt mal so ganz grob geschnitzt, ja, würdest keine Männer bekommen, aber das wäre eigentlich, du hättest dich nicht der Unfairheiten dieser Welt gebeugt. Du wärst
ja, oder du würdest halt Männer bekommen, die dich so lieben, wie du bist.
Ja, ja, genau. Ich sag jetzt, natürlich, das ist mit dem Bestreben, weil das ist eigentlich das, was man verdient. Aber man ist irgendwie mit der Realität der Welt konfrontiert und man denkt, okay, das, was ich will, bekomme ich nicht, wenn ich so bin, wie ich bin.
Ja, genau, so wie in unserer Body Positivity Folge auch die Elna Baker zum Beispiel dazu diesen radikalen Methoden gegriffen hat, um abzunehmen, weil sie einfach gesagt bekommen hat, du wirst keine Schauspielerin so in USA, keine Comedian, so wenn du so aussiehst, wie du aussiehst.
Voll. Und das ist halt, und das ist besorgniserregend, weil ich glaube, die Standards werden irgendwie immer höher und die Leute, die danach streben, werden immer das spitzt sich irgendwie zu. Ja. Ich meine, mittlerweile, so, ich meine, was ist denn gerade unser angestrebtes Ideal? Das ist halt voll das unrealistische Body-Image, also nochmal unrealistischer als
das schon mal war.
Also, ja, weil Photoshop und so Schönheitsoperationen das halt auch schon nochmal massiv beeinflusst haben. Also, das finde ich auch voll schwierig. Aber dann auf der anderen Seite fragt man sich halt, wo fängt denn das an?
Ja, ja, das
ist. Wo fängt denn an, dass man sagt, okay, das macht man jetzt nicht, weil man macht das irgendwie nur um irgendwo, also fängt es schon an, indem man sich irgendwie die Haare macht und schminkt.
Ja.
Oder sich was Schickes anzieht oder so. Also, ich will einfach nur sagen, so, ab wo ist die Grenze, dass man sagt, okay, ich mach mich jetzt irgendwie schön.
Ja, ja, also, wir machen es uns, ich mache mir es da auch selber nicht so leicht. Ich könnte ja jetzt einfach sagen, ich denke mal, viele Leute gehen so durch die Welt und sagen, wenn man richtig darunter leidet, dass man eine große Nase hat mit einem Höcker oder wenn man richtig darunter leidet, dass man sehr kleine Brüste hat, dann kann man sich ja durchaus da was machen lassen. Aber nicht zu viel. So, ich denke, das ist so was, was viele Leute sagen. Würden, ne? Und dann geht es halt weiter, dann gucken sie sich Leute an und sagen, ja, die hat aber alles machen lassen. Oder sie mokieren sich dann über Frauen, die zum Beispiel in Hollywood nicht appropriate, also so wie es gerne gesehen wird, altern, sondern es dann übertreiben mit den OPs. Aber warum machen sie das? Ne? Weil sie es aus den Augen verlieren, wie sie selber eigentlich aussehen und Angst haben, dem Ideal nicht mehr zu entsprechen. Aber so, das erlaube ich mir halt selber auch nicht, weil ich halt denke, so einfach kann ich das halt nicht sehen. Ich finde es halt super schwierig, weil ich selber immer wieder zum Beispiel denke, ich habe so dünne, feine Haare, ich hätte auch mal voll cool gerne so einen langen Ponytail wie Ariana Grande. So, ja, hätte ich halt gerne. Und wenn ich jetzt ein Millionär wäre und ich würde auf der Bühne stehen, dann würde ich mir mit Sicherheit auch so einen Ponytail machen lassen. Weißt du, was ich... Also, dann ich kann da nicht so explizit sagen, ich bin davon irgendwas frei. Ich schaffe es auch zum Beispiel nicht, mir keine Klamotten zu kaufen, obwohl ich weiß, ich habe absolut genug im Schrank und ich brauche nichts. Und ab und zu werde ich dann irgendwie rückfällig. Und dann gucke ich aber gleichzeitig auf so Leute wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie sehe ich dann, dass hier YouTuber-Star, Riesenvorbild für kleine junge Mädchen, Shireen David, sich halt jetzt die Nase operieren lassen, nachdem sie halt schon die Brüste operieren hat lassen und einen Buttlift gemacht hat. Und die ist halt selber erst 20 oder 21 oder so. Mhm. Hat das alles schon super früh gemacht. Dann mache ich mir natürlich Sorgen, weil ich denke, wenn die Zuschauerinnen so jung sind und denen vermittelt wird, dass sie gar nicht an ihrem eigenen, so diesem, da sind wir wieder bei irgendwie psychischer Gesundheit, psychisches Wohlbefinden, Selbstliebe, an einem noch nicht mal richtig ausgewachsenen Körper irgendwas operieren zu wollen, dann ist es für mich auch so ein bisschen so das Überspringen eines ganz wichtigen Teils, erstmal zu gucken, wie finde ich denn eigentlich meine Haare, wie finde ich denn meine Nase, ist es wirklich so schlimm oder gehört die nicht vielleicht auch zu mir, passt die zu meinem Körper, und wenn es mich dann immer noch stört, kann ich vielleicht immer noch irgendwann drüber nachdenken. Ne? Also wie gesagt, überhaupt kein Judgment, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber ich finde es wahnsinnig schwer, weil, wie du gerade gesagt hast, das Körperideal ist gerade an einem absolut absurden Image angekommen. Und es wird einem schon gesagt, dass wenn du nur genug Geld hast, dann am besten operier dich einfach so, bis es fertig ist.
Ich glaube, das, was damit zusammenhängt, weil wir reden ja, also ich meine, wir tappen selber während dieser Folge in die Falle, dass man denkt, Self-Care und Self-Love hat sehr viel mit dem Aussehen zu tun. Mhm. Und mit gutem Aussehen oder wie man sich selber, wie man das eigene Aussehen so findet. Mhm. Und wenn man sich hübsch findet, dann liebt man sich selbst und dann ist alles gut ja. Und alles andere ist irgendwie zweitrangig. Das liegt auch daran, dass, also es ist nicht außer Acht zu lassen, ne? Aber es liegt vor allen Dingen daran, dass es so viel diskutiert wird, dass man das daran so festmacht und so weiter, weil das auch das Sichtbare ist. Mhm. Und weil wir in einer Welt leben, wo, weiß ich nicht, wir unglaublich viele visuelle, also so viele visuelle Vergleiche haben wie noch nie zuvor, wenn wir irgendwie Instagram haben oder so. Ja, das. Ja, also da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil ich glaube, auf der einen Seite denke ich, vielleicht ist die Lösung generell, sich nicht so viel mit seinem Aussehen
absolut,
zu beschäftigen.
Absolut, absolut, ja.
Vielleicht ist einfach so, ich weiß nicht, ich denke immer so, mein erhellender Punkt oder mein Escape daraus, also wie gesagt, ich war gar nicht so investigated in vielen Sachen, das ist auch so ein bisschen auch eine Veranlagung, weil ich meine, wenn du dich mehr für Mode und für Beauty und so weiter interessierst, einfach weil das in dein Interessensfeld geht, dann bist du natürlich auch diesem Risiko eher ausgesetzt, dass du diesen Druck mehr ausgesetzt bist. Ja. Wenn du dich irgendwie für was interessierst, was jetzt irgendwie nicht so viel mit Äußerlichkeiten zu tun hat, dann hast du vielleicht das Problem nicht so, weil wenn du irgendwie, weiß ich nicht, also das ist auch so ein bisschen das Problem, also das ist so ein
absolut, dieser, ja.
Und ich glaube auch, man dadurch, dass, und vielleicht, also das Problem ist groß, aber es ist vielleicht auch, es sieht größer aus, als es ist, weil es das Einzige ist, was man sehen kann. Ich hatte zum Beispiel sehr lange einen sehr krassen Komplex, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht intelligent genug, ich bin dumm. Und das ist aber etwas, was man nicht sehen kann. Und das ist halt auch die Form von Self-Care, die dann daraus, die es braucht dafür, kann man auch nicht sehen.
Ja, klar.
Und kann man auch schwerer beschreiben, weil es ist ja nicht so, als ob, also klar, ich lese dann ein Buch oder so,
Nee, ich weiß total, was du meinst und ich finde es auch total wichtig, genau, dass wir jetzt davon dann auch mal wieder so ein bisschen wegtreten. Ich hatte damals zum Beispiel, als habe ich diesen Song gehört von Music Soul Child und da fand ich diesen Satz so, der war für mich wirklich erhellend. Das war mal so ein Song, wo ich einfach gedacht habe, so ja, es stimmt einfach. Der sagt so, I think beauty's overrated, because it's something everyone can be. Anyone can be. Also so, Schönheit wird dir einfach, also entweder bist du halt so geboren oder das ist harte Arbeit und mit sehr viel Aufwand und Schmerz und Geld verbunden, das geht vielleicht auch, aber dann ist halt auch die Frage wieder, was ist Schönheit für jeden? Kann Schönheit nicht total individuell sein und kommt Schönheit nicht auch durch ein schönes Inneres? Und ich denke auch, was halt ganz wichtig ist, ist sich auch immer wieder daran zu erinnern, dass wir in einer in einer Zeit leben, wo eben Individualismus und hier Selbstdarstellung und sich zeigen und Narzissmus einfach irgendwie sehr gefrönt wird, so ungeniert, sage ich mal. Da schadet es auch nicht, sich immer mal wieder selber irgendwie ins Zwiegespräch zu nehmen und sich zu sagen, ja, aber was wäre denn, wenn ich jetzt morgen, also das Wichtigste ist immer noch Gesundheit, ne? Also jeder Mensch, der sich mehr mit seiner Gesundheit auseinandersetzen muss als andere, der weiß, dass das alles ist, worum es geht, in erster Linie gesund zu sein und dass die Lieben um einen herum gesund sind. Und dann geht es ja auch schon weiter. Wir werden alle älter, ne? Wir werden alle nicht jung und gesund bleiben. So ist es nun mal. Und es tut schon Not, sich das auch immer mal wieder bewusst zu machen, dass im Endeffekt wir alle alt und faltig werden und ob wir dann nicht lieber ein bisschen uns aufs Innere konzentrieren oder eben auf die wahre Selbstliebe, die sagt, ich finde mich schön und liebenswert, so wie ich bin, selbst wenn ich älter werde und selbst wenn die Falten kommen und so weiter. Und
da, ja. Genau, ich meine, das ist halt auch so eine, also das ist ja auch wie dann, deshalb ist es für andere Leute, das, was du ja auch am Anfang gesagt hast, auch tatsächlich ein politischer Akt, ja. Dieses Self-Love.
Absolut.
Und das auch nach außen zu kehren. Ich meine, Hannah Mkor, die uns damals zu diesem Panel eingeladen hat, ist das beste Beispiel, dass sie halt mit ihrem, dass sie als Frau mit einem Vollbart, dass das politische Arbeit ist, ja. Zu sagen, okay, das ist etwas, was die Gesellschaft, wo die Gesellschaft eigentlich keinen Platz für machen will, aber ich mache jetzt Platz.
Ja.
Und dass Fettaktivisten, dass sie eine wichtige Arbeit machen, wenn sie sich ja. Genauso wie alle anderen irgendwie bei Instagram präsentieren, wenn sie sich irgendwie, gerade wenn sie sich in Bikini zeigen oder ja. So, dann ist das ein anderer politischer Akt, als wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den gängigen Schönheitsideal entspricht und das dann macht.
Ja,
und,
ja, natürlich.
Und genau, und ich glaube, weil für alle marginalisierten Gruppen gilt das, weil ja. Da auch die Sichtbarkeit auch natürlich eine andere Wichtigkeit hat und das dann vielleicht auch wieder zu einer inneren Selbstliebe führen kann.
Genau, ja. Das haben wir ja auch schon in vielen Folgen, also da spielt einfach wieder ganz viel mit rein, ne? Da spielen wieder Ideale und Rollenbilder eine ganz große Rolle, wie ein Mann nach gängigem Schönheitsideal auszusehen hat und eine Frau so, ne, wie die Allgemeinheit diese zwei Geschlechter gerne sehen möchte und wie eigentlich alles, was dazwischen ist, immer noch ein radikaler Akt sein kann. Und ich denke, wenn jemand einzig und allein durch seine optische Erscheinung einen Backlash hervorrufen kann, also ein negatives Feedback und sich in Hass gipfelnden Beleidigungen oder Bedrohungen, dann wird auch wieder klar und deutlich, warum das so wichtig ist. Und eben Sichtbarkeit ist da total wichtig. Und deswegen, das ist ja auch wieder eine sehr positive und schöne Art und Weise, wie man zum Beispiel eine Plattform wie Instagram nutzen kann, um sich eben doch auch selber zu bestärken und um sich da gute Sachen zu suchen. Ja, also das geht ja durchaus auch. Man kann sich auch sein Profil füllen mit Seiten und Profilen, die einem einfach ein gutes Gefühl geben mit Leuten, ja. Die so aussehen wie man Schwer selber.
Zu empfehlen auch.
Ja, es ist eine große Empfehlung auch von mir. Und und vor allen Dingen ja auch immer wieder, das finde ich halt auch so, es läuft sich tot, weil wir dieses Argument halt auch schon gesagt haben in dieser Folge, aber man kann es nicht oft genug sagen, auch wieder die Fixierung vom Äußeren weg und auch mal für ein paar Tage sagen, ja, und wenn ich halt fertig aussehe wie sonst was und mich gerade eigentlich äußerlich nicht super amazing finde, dann bin ich immer noch genauso lieb, genau der gleiche Mensch im Inneren. Meine Freunde, meine Familie hat mich genauso gern im Idealfall. Und sich daran irgendwie zu orientieren oder auch eben die sich mit Leuten umgeben, wo man das Gefühl hat, die bewerten einen nicht, nur weil sich irgendwas Äußeres verändert, ne?
Definitiv. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass das Umfeld immer eine ganz wichtige Rolle spielt. Also sich das richtige Umfeld zu suchen, ist auch ein großer Schritt für Selbstliebe. Da kann man manchmal einfach auch sometimes it's not you,
ja.
It's wrong, it's just everybody else.
Ja.
Und Und ich glaube, genau, und sowas ist auch wirkt, Wechsel hat so eine Wechselwirkung. Ist auch das Umfeld profitiert, wenn man sich selber gerne hat, weil man einfach ein angenehmerer Mensch ist, glaube ich. Leute, die sich selbst lieben, die haben irgendeine Form, das hast du ja auch schon gesagt, auch eine größere Flexibilität und Offenheit gegenüber anderen Leuten. Deshalb ist es auch irgendwie erstrebenswert.
Ja, und nicht in die Falle tappen, also ich erwähne noch einmal die Akzeptanz gelandet, ja. Weil nicht in die Falle tappen, dass Selbstliebe bedeutet, man ist immer schön und lächelt und ist immer glücklich. So, also wir haben nicht umsonst haben wir zwei Folgen jetzt über Neid und Wut gemacht, wo es ganz viel darum ging, dass diese Gefühle, wie sie Frauen zugeordnet oder nicht zugebilligt werden. Und ich bin auch mit, auch wütend bin ich auch okay. Und ich bin auch, wenn ich scheiße drauf bin und Fehler mache, bin ich auch, kann ich mich auch immer noch lieben in meiner Wut oder in meinen negativen Gefühlen. Weil ich echt das ganz wichtig finde, bei all dem hier so Selbstliebe-Podcast, bla, wie erreiche ich das durch rausgehen, Sport, Yoga, dies, Spirit, bla, dann auch einfach mal zu sagen, und wenn ich das alles nicht mache und wenn ich mich da nicht drum kümmere und wenn ich mich dem widersetze, zu lächeln und in Ruhe durchs Leben zu schreiten, ist das genauso okay. So.
Absolut.
Und ja.
Absolut. Sucht euch das wirklich. Es kann ganz so, wie eben wie ihr liebt, ganz individuell ist, ist auch wie ihr euch selbst liebt, ganz individuell. Es kann halt sein, dass es irgendwie, es kann gut sein, dass es doch so ist, wie die meisten anderen das auch machen. Es kann aber halt auch sein, dass es ganz anders ist. Also eben, so weiß ich nicht, das ist nur weil es eben ein Hype ist, darf man nicht auf so gesellschaftskonforme Dinge reinfallen.
Ja, bin absolut. Ja, ich denke, wir sind dann heute für heute mit der Folge am Ende, ne, Alice? Haben wir es geschafft?
Danke auch.
Ja, cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viel angesprochen. Mein Kopf raucht. Und ja, ihr könnt uns natürlich wie immer euer Feedback zu der Folge schreiben. Ihr könnt uns erreichen unter feuerundbrot@gmail.com. Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, Instagram erreichen. Ja, wir freuen uns über euer Feedback und ganz besonders freuen wir uns über eine positive Rezension bei iTunes. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht.
Und eine Unterstützung bei Steady, wenn ihr
möchtet, oder bei Patreon. Genau, und ein bisschen Geld würden wir auch gerne haben. Ja, da muss ich auch noch ganz kurz sagen, wir haben ja ganz wunderschöne, tolle neue Sticker, wo auch schon alle fragen, wie man die bekommt. Im Moment ist der einfachste Weg, diese Sticker zu bekommen, tatsächlich eine kleine Unterstützung bei Steady oder Patreon abzuschließen. Denn dann schicke ich höchst selbst euch einen Umschlag mit ein paar Stickern zu. Na gut.
Das ist doch eine sehr schöne Handschrift. Freut euch.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Tschüss.